Werbung.
Kuhmilchallergie, die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Säuglingen. Unspezifische Symptome wie Blähungen oder Ausschlag machen die Diagnose zur Herausforderung. Wie erkennen Sie die Allergie frühzeitig und welche Spezialnahrung ist die richtige, wenn Stillen nicht möglich ist? Antworten gibt's in der neuen Podcast-Folge Kuhmilchallergie meets Gastroenterologie von O-Ton Pädiatrie mit Dr. Axel Enninger, Kindergastroenterologe und Experte für Kuhmilchallergie. Jetzt reinhören und praxisnahe Tipps für Ihre tägliche Arbeit erhalten. Unterstützt von Nestle Health Science.
Gesundheit hören.
Ich kann mich sehr, sehr lebhaft an eine Situation in der abendlichen Notaufnahme erinnern, wo ich eine relativ junge Patientin behandelt habe. Wahrscheinlich, jetzt im Nachhinein weiß ich das natürlich und damals war es mir auch schon einigermaßen klar, eine Borderlinerin mit Schnittverletzungen, diese in Anführungsstrichen klassischen, oberflächlichen, sehr nah beieinander liegenden Schnitte. Ich glaube, einmal waren es die Oberschenkel, einmal waren es die Unterarme. Und ich war einfach heillos überfordert. Also natürlich nicht mit der körperlichen Versorgung. Deswegen war sie ja in meiner Notaufnahme, also bei mir im Zimmer gelandet. Ich habe mich um die Schnitte gekümmert. Aber das hat natürlich überhaupt nicht ausgereicht. Die war ja in einem Zustand, wo ich sie dann nicht alleine lassen konnte. Wir hatten da keine Psychiatrie in dem Krankenhaus. Gibt es auch nach wie vor nicht. Und ich wusste auch überhaupt gar nicht, wie jetzt weitermachen und wo anrufen und was überhaupt. Und ich hätte mich damals, das ist inzwischen, muss man auch sagen, wieder ja, um die 10 Jahre oder so her, extrem gefreut oder das begrüßt, wenn ich einfach nur einen Anhaltspunkt gehabt hätte. Was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Mit wem rede ich über diesen Fall? Wie kann ich sie bestmöglich weiter versorgen, außer entweder eine stationäre Aufnahme auf die chirurgische Station, wo sie nicht wirklich was zu suchen hat, oder verweist, stellen Sie sich morgen halt vor. Also das war für mich, auch aus heutiger Sicht, immer noch extrem unbefriedigend. Und wir hoffen mal, dass das in Zukunft deutlich, deutlich weniger vorkommt. Ich wünsche euch nach diesem nicht ganz so schönen Erinnerungseinstieg trotzdem einen schönen guten Morgen und freue mich, dass ihr dabei seid, wieder bei Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh mit einem Thema in schnellen 10 Minuten hier für euch aufbereitet. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und wir schauen uns heute an, wie das vielleicht besser klappen könnte mit der Versorgung von gerade psychiatrischen Notfällen in den Notaufnahmen oder eventuell doch woanders. Dafür haben wir uns Rat geholt bei Katharina Stengler. Sie ist Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Helios im Parkklinikum Leipzig und auch Vorstandsmitglied beim Verein Aktion Psychisch Kranke. Und sie sagte uns, Menschen in Not benötigen zuweilen eher Krisenversorgungszentren im sozialen Raum, die nicht zwingend an Kliniken angebunden sind. Oft sind Notaufnahmen eben nicht der indizierte Ort für Menschen, die sich in dieser Not befinden und werden aber trotzdem von den Rettungsdiensten anvisiert. Und in ihren Augen muss sich das ändern. Holt euch den ersten Kaffee des Tages. Ich kann meinen jetzt bestens gebrauchen. Und dann legen wir los. Erstmal müssen wir uns natürlich anschauen, was ist denn überhaupt ein psychiatrischer Notfall? Nicht immer ist es ja so körperlich, wie ich das erlebt habe, sondern es sind dann vielleicht in Anführungsstrichen nur starke Erregungszustände, aber auch Bewusstseinsstörungen, Delir, Intoxikationen, auch davon habe ich im Laufe meiner Notaufnahmekarriere genügend gesehen, Psychosen, und natürlich auch Suizidalität. Und insgesamt haben wir definitiv hier steigende Fallzahlen, wie auch die Leitlinie zeigt. Wenn man sich diese Zahlen genauer anschaut, machen wir das doch mal, dann sieht man, rund 25,5 Millionen Fälle werden jährlich notfallmäßig behandelt von psychiatrischen Fällen. Das sind Zahlen, die von 2009 bis 2019 reichen. 9,3 Millionen kommen in eine Notaufnahme, werden da auch ambulant behandelt, sind in dem Sinne ein nicht dringlicher Notfall. 8,5 Millionen werden in Notfallpraxen behandelt und 7,7 Millionen werden dann als Notfälle auch stationär aufgenommen. In allen Notaufnahmen, das zeigt die Leitlinie auch, stiegen die Fallzahlen, nämlich von 2012 bis 2022 an. Und auch der Anteil von psychiatrisch ambulant behandelten Menschen steigt stetig an. Wenn man jetzt die Zahlen von 2012 sieht, von 2,1%, von 22 auf 3. Ist jetzt nicht riesig, riesig viel, aber es ist ein Anstieg. Insgesamt machen psychiatrische Notfälle ungefähr so 5-10% aller Notfälle in Deutschland aus. Das heißt also, das ist ein Anteil, der wird euch früher oder später begegnen. Da kommt ihr gar nicht drum rum. Aber wir wissen auch, das braucht eine besondere Kompetenz in der Notaufnahme. Und wenn man sich da die Zahlen mal genauer anschaut, 80% der Rettungs- und NotfallsanitäterInnen sagen, ja, nach ihrer Meinung haben die psychiatrischen Notfälle zugenommen, aber weniger als 50% hat überhaupt schon mal eine Fortbildung zu diesem Thema bekommen. Das heißt also, alleine da schon haben wir eine totale Diskrepanz. Und ganz spannende Entwicklung, wenn man sich die nicht dringlichen psychiatrischen Notfälle anschaut, die haben letztens besonders deutlich zugenommen. Das sind nämlich vor allen Dingen die cannabisbezogenen Störungen. Da hat sich die Fallzahl verdreifacht von 2012 an 2022, also richtig viel. Und die Angststörungen, auch die haben deutlich zugenommen. Die haben sich nämlich vervierfacht. Und unsere Expertin Katharina Stengler erläutert nochmal das Problem, was ich im Grunde genommen euch ja auch schon erklärt habe am Anfang. Es wird häufig die Psychiatrie oder die Notaufnahme in der Klinik eingebunden, wo sie aber nicht unbedingt zuständig sind. Die Rettungskräfte, auch die Polizei, sind damit zum Beispiel überfordert, wenn sich ein Mensch darstellt, wenn sie jemanden finden, der äußerlich einen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen sozial störenden Eindruck macht. Also vielleicht ungewaschen ist, nach Alkohol riecht, kann dann nicht klar sprechen, kann nicht wirklich Auskunft geben. Diese Person wird oft direkt in die Psychiatrie gebracht. Dabei muss er oder sie gar nicht zwingend ein psychiatrisch behandlungsbedürftiger Mensch sein. Also auch das haben wir natürlich, ergänze ich an der Stelle, habe ich auch häufig persönlich erlebt, Menschen, die da gar nicht sein wollen, die dann auch wirklich fragen, was soll ich denn hier? Und dann steht man aber da und muss behandeln, weil die Person wurde ja von der Polizei oder von den Sanis gebracht. So, und jetzt aber natürlich das eigentliche Thema, wie können wir das irgendwie verbessern, auch ein bisschen entschärfen vielleicht. Die Notfallversorgung in Deutschland soll gesetzlich reformiert werden, das ist klar. Da gibt es einen Gesetzentwurf vom November 2025 und da pochen auch gerade die Psychiatrie- und Psychotherapieverbände auf die Berücksichtigung der Psychothematik. Also die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung fordert zum Beispiel die Befugnis für PsychotherapeutInnen in Routineversorgung sowie auch im Notfall Patientinnen und Patienten überweisen zu können. Die Aktion Psychisch Kranke merkt an, notwendige, niedrigschwellige, 24/7 verfügbare Krisenhilfen sind weder flächendeckend etabliert, noch haben sie, wenn es sie denn dann gibt, Anschluss an das allgemeine Rettungs- und Notfallsystem in Deutschland. Also letztendlich genau die Situation, die ich beschrieben habe. Ich wusste nicht, wen jetzt fragen, wen anrufen, wo Rat holen. Daraus ergeben sich von diesen ganzen Verbänden drei Forderungen. Erstens, ambulante, niedrigschwellig zugängliche Krisenhilfen. Rund um die Uhr, multiprofessionell, auch aufsuchend, tätig seiend, schaffen. Dann zweitens, Anschluss dieser Krisenhilfen an den Rettungs- und Notfalldienst, an das System, damit diejenigen, die da drin arbeiten, da auch rankommen können. Und drittens natürlich auch psychiatrische Kompetenz in den Notfallzentren selbst. Wie könnte das aussehen? Zum Beispiel niedrigschwellige Krisenhilfen. Wir haben ja schon den sozialpsychiatrischen Dienst, der könnte sich ausbauen lassen. Da gibt es schon Ressourcen, die man nutzen kann. Es gibt einen psychosozialen Krisendienst und psychiatrische Institutsambulanzen, das kann man nutzen. Und unsere Expertin sagte, die sozialen Systeme, der öffentliche Raum ist gefordert, besser, primär außerhalb von Kliniken verortete Hilfen anzubieten. Menschen, die in Not geraten und dabei im öffentlichen Raum auch störendes Verhalten zeigen, vielleicht auch Aggression und Gewaltpotenzial, werden schnell diesem psychiatrischen und notärztlichen System zugeordnet. Und wenn sie dann aber in die Klinik gebracht werden, obwohl sie da gar nicht hingehören, sind sie de facto erstmal fehlgeleitet. Das ist ein Fakt. Und sie bekommen nicht das, was sie eigentlich brauchen. Und nicht selten passiert es dann auch noch zusätzlich, dass wenn sie dann zurückgehalten werden, dadurch noch aggressiver werden, weil sie ja eigentlich gar nicht im Krankenhaus sein wollen und vielleicht auch gar nicht müssen. Das heißt, da ergibt sich so ein kleiner Teufelskreis. Sie erläuterte auch, wie das mit dieser psychiatrischen Kompetenz in Notfallzentren aussehen kann. Da beschrieb sie, in unserer psychiatrischen Klinik gibt es inzwischen eine sehr gute Kooperation mit dem Rettungs- und Notarztsystem. Da brauchte es aber auch Hilfe von Checklisten, Weiterbildung, gemeinsame Fallbesprechung. Aber die psychiatrische Abteilung befindet sich immer noch ein paar hundert Meter von der somatischen Notfallaufnahme entfernt. Das heißt also, der Diensthabende oder die diensthabende Ärztin muss dann entscheiden, ob der Patient primär psychiatrisch oder primär somatisch versorgt werden muss. Erstmal. Und auch hier können Fehleinweisungen passieren, zum Beispiel in der Suchtmedizin. Da kommt also jemand, das war ein Beispiel von ihr, der ist intoxikiert durch Drogen, hat auch eine verwaschene Sprache, vielleicht bewusstseinsgestört und wird dann zunächst erstmal in die Psychiatrie gebracht. Kann ja auch so rum passieren. Es kann aber im konkreten Fall auch eine zusätzliche körperliche, notfallmäßig relevante Beteiligung geben. Und die wäre ja zunächst abzuklären. Das heißt, auch da habe ich ein Problem, was ich frühzeitig klären muss, denn sonst frisst es Ressourcen und vor allen Dingen eben Zeit. Letztendlich sagte unsere Expertin, und das ist auch so ein bisschen das Fazit, wir hoffen jetzt, dass der Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung in Deutschland die Psychiatrie und psychiatrischen Notfälle mitdenkt. Und natürlich sind manche unserer dieser Forderungen eine Herausforderung, aber wir sollten diese Wege ausprobieren, denn wir haben die Möglichkeit dazu. Das heißt, ich kann euch jetzt zum Ende dieser Dosis Wissen leider keine konkrete Lösung anbieten, wenn ihr wieder vor so einer Situation sitzt, wie ich sie gerade am Anfang beschrieben habe. Aber wir können hoffen, dass es sich vielleicht in Zukunft doch ändert. Und wenn euch diese Dosis Wissen gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen, indem ihr kommentiert oder Sterne vergibt.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.